Willkommen zum zweiten Podcast des Archäologischen Museums. Diesmal melden wir uns nicht wie sonst gewohnt und wie auch nächste Woche wieder vom Museum aus, sondern heute sitze ich tatsächlich mit meinen Gästen hier mitten auf einer Ausgrabung. Wir haben es ja im letzten Podcast schon mal erwähnt, das Archäologische Museum stellt nicht nur aus, ist nicht nur ein Museum, sondern gräbt eben auch selbst aus. Verschiedenste Ausgrabungen, über die wir auch noch sprechen. Eine von denen findet aktuell statt, mitten in der Hamburger Innenstadt. Bei den Mühren, so heißt die Straße. Und da bin ich auch gerade eben in einem Container. umgeben von allen möglichen Utensilien, die zur Ausgrabung verwendet werden, und sitze hier umgeben von Kai und von Judith, die sich am besten einfach kurz mal vorstellen. Kai, hi.
Hi, ich bin Kai Peter Sochowa, Archäologe. Und grabe jetzt seit 2012 hier in Hamburg an unterschiedlichen Stellen aus und bin zurzeit der Grabungsleiter hier von der Ausgrabung bei den Mühren 5.
Genau, und Judith?
Ja, ich bin Judith Kirchhofer, auch Archäologin und grabe auch schon seit 1997 jetzt mehr im Orient und in Süddeutschland, Baden-Württemberg, und jetzt seit einem Jahr bin ich hier in Hamburg auch zugange und übernehme hier die Grabungstechnik auf der Ausgrabung, also das heißt so mehr die vermesserischen Planerstellungssachen. Mhm.
Genau, ich sage das am besten auch direkt mal vorweg, wir haben diesen Podcast letzte Woche schon mal aufgenommen, nur leider hat die Aufnahme nicht funktioniert. Von daher kann es sein, dass ich ein paar Mal mich daran zurückerinnere und daraus Sachen erwähne, aber bestenfalls sorgt es dafür, dass dieser Podcast umso besser vorbereitet ist. Genau. Ja, wir sitzen hier genau auf der Cremon-Insel, wo jetzt aktuell eine Stadtkernausgrabung stattfindet, also einfach eine Ausgrabung in der Stadt. Genau. Soweit kann man sich das denken. Ja, wir sitzen hier auf der Cremon-Insel.
Marschinsel?
Genau. Wir sitzen hier auf der Cremon-Insel, eine ehemalige Marschinsel, genau. Und bevor die Ausgrabung stattgefunden hatte, Kai, was wusste man denn da schon über die Cremon-Insel?
Also, es gab schon eine größere Ausgrabung von meinem Kollegen Mustafa Altun und Frau Dr. Fürst, Leiterin der Bodendenkmalpflege. Nördlich von uns, nördlich des Katharinenfleets, welches 1946 zugeschüttet wurde. Wir graben jetzt südlich davon. Die Quellen sind relativ dünn gesät über die Cremon-Insel. Wir wissen aus dem Stadtbuch aus dem 13. Jahrhundert, dass hier ein Fredericum de Cremon ein Grundstück hatte. Und man vermutet eigentlich bisher, dass sich der Name Cremon von dem Namen de Cremon ableiten lässt. Jetzt habe ich gerade aber von einem netten Kollegen, Günther Bock, einen Hinweis bekommen, dass Cremon ein slawischer Name ist und die Bedeutung hat Kieselsteine, und dass er vermutet, dass der Name Cremon älter ist als der Personenname, sodass man sagen kann, wahrscheinlich haben die Slawen dieser Insel schon einen Namen gegeben, bevor Frederik den Cremon hierher kam, der auch gar nicht Cremon hieß im Sinne des Namens, sondern wahrscheinlich denn Frederik von Cremon. Und dann eben von dieser Insel, die vorher schon
genannt wurde. Also das ist quasi andersrum. Ist das nicht die Insel nach ihm, sondern...
Er hat den Namen angenommen.
Genau wissen wir es nicht. Das sind so Dinge, die muss man immer noch mal wieder nachprüfen. Und das ist das Schöne, finde ich, an der modernen Forschung und auch am Internet, dass man ziemlich schnell Informationen von allen möglichen Seiten bekommt, die letztendlich die Grabung beeinflussen können.
Genau, das ist gerade hier die Mail quasi erst heute bekommen.
Oder? Genau.
Ja, ganz frisch noch. Ja, also noch mitten aktuell in der Grabung drin. Wie kam es denn jetzt zur Ausgrabung?
Wie es zur Ausgrabung kam, also wie meistens, also wie immer, wenn ein Bau beantragt wird, geht das dann auch über den Tisch der Denkmalpflege. Mhm. Und die gucken dann, ob da vielleicht Möglichkeiten sind, dass da eben ältere Besiedlungsspuren sind. Und hier war das ja klar, weil die Grabung schon vorher da war, wussten wir, dass hier auch noch Reste, Besiedlungsreste von der Cremon-Insel eben vom 13. Jahrhundert an zu erwarten sind. Ja. Weil wir wissen ja auch aus Plänen aus dem 18. Jahrhundert sogar noch, dass hier auch gesiedelt wurde. Und da war dann klar, dass wir zum Einsatz kommen werden. Mhm.
Das ist ja so, dass der Bauherr, der hier baut, der will eine Tiefgarage bauen. Und der so tiefe Bodeneingriff zerstört alle möglichen archäologischen Befunde.
Die Tiefgarage ist ein bisschen irgendwie eine der...
Also Tiefgaragen sind für mich immer ein Glück, dadurch gibt es immer Jobs.
Das stimmt,
aber letztendlich für das Denkmal bedeutet es immer, das Denkmal wird zerstört. Und auch Archäologie bedeutet Zerstörung des Denkmals. Ja. Aber wir machen das kontrolliert, dokumentieren das dabei und räumen sozusagen die archäologischen Befunde für den Bauherrn weg, damit der seine Tiefgarage hier reinbauen kann.
Genau. Und es ist ja auch so, dass, da werden wir nächste Woche auch noch ein bisschen mehr drüber sprechen, aber es gibt das Verursachergesetz, dass im Prinzip, wenn jemand irgendwo bauen möchte und in diesem Boden sind archäologische Funde würde eine archäologische Stadt oder eine archäologische Ausgrabung stattfinden, dann ist die Person auch dafür verantwortlich, dass das so passiert.
Aber okay. Andererseits ist es auch ganz schön, dass diese Tiefgaragen gebaut werden, weil wenn die nicht gebaut würden, wüssten wir gar nicht, was hier ist.
Ja, okay,
andererseits
stimmt,
wären die Funde dann aus Denkmalpflegersicht noch im Boden und gesichert, also dann wären sie noch da. Jetzt können wir gucken, was wichtig ist, die Erkenntnis oder das Vorhandensein.
Das ist natürlich die Frage. Aber es ist also sehr vor allen Dingen schade, wenn das jetzt irgendwie im letzten Jahrhundert so viel passiert ist, ohne dass dabei ausgegraben wurde halt, ne?
Ja, da kam bestimmt sehr vieles weg, ja.
Also gerade das letzte Jahrhundert im Sinne von 20. Jahrhundert, die 60er, 70er Jahre waren für die Archäologie in Hamburg ein echter Albtraum. Tiefgaragen ohne Ende und ohne archäologische Betreuung. Dagegen haben wir heute echt sehr gute Verhältnisse.
Ja.
Und deswegen achten wir auch sehr speziell darauf, dass die Bereiche, die noch nicht gestört sind im Boden, davon gibt es gar nicht mehr so viele, in der Innenstadt von uns eben ganz genau begutachtet werden.
Würdet ihr grundsätzlich eigentlich erstmal jedes Mal ausgraben, wenn ihr die Chance habt? Oder sagt ihr, okay, gut, hier machen wir den Zeitaufwand und den Geldaufwand, jetzt verwenden wir ihn hier nicht?
Nee, also überall da, wo in den Boden reingegriffen wird, wo wir noch archäologische Substanz haben, das heißt Siedlungsschichten aus dem 13. bis zum 18. Jahrhundert, werden wir tätig, weil jeder Bodeneingriff das dann endgültig zerstört.
Ja, okay.
Und gerade hier jetzt auf der Kremon-Insel ist noch nicht archäologisch so viel passiert. Mein Kollege Mustafa Altun mit Frau Dr. Först zusammen hat nördlich von uns am Katharinenfleet eben auch schon eine Grabung durchgeführt, wo zahlreiche Erkenntnisse gesammelt werden konnten und wir ergänzen die jetzt.
Mhm.
Und da geht es letztendlich hauptsächlich darum, wann wurde die Kremon-Insel besiedelt?
Das ist die große Frage.
Das ist die große Frage. So, bisher geht man davon aus, ganz sicher im 13. Jahrhundert, da taucht die Kremon-Insel auch das erste Mal im Stadtbuch auf, aber vielleicht auch schon im 12. Jahrhundert. Und um das rauszufinden, graben wir uns eben bis auf den anstehenden Boden runter. Darunter gibt es keine menschliche Besiedlung mehr.
Das ist im Prinzip ja auch schon jetzt genau die große Frage. Also wie geht ihr vor, wenn ihr jetzt quasi hier live gerade ausgrabt, von oben nach unten natürlich, je weiter man runter geht, desto weiter kommt man in die Vergangenheit. Aber wir sind jetzt aktuell ja, es ist jetzt 3 Monate her, seitdem ihr angefangen habt, und es wird noch ungefähr 3 Monate gegraben, ja, sozusagen genau Halbzeit. Wie sieht so ein Ablauf aus? Also wie geht ihr vor, wenn ihr jetzt so einen 6-Monate-Plan habt und gesagt, okay, in der Zeit möchten wir das und das rausfinden?
Also wir teilen uns halt das ganze Areal, das wir ausgraben möchten, auf in verschiedene Schnitte. Und da gucken wir halt, dass wir möglichst überall oder gezielt an einigen Orten, wo es dann interessanter wird, umzugehen. Wir haben hier jetzt ein Areal ungefähr von 8,5 mal 25 Metern. Und da haben wir jetzt auch schon beim ersten großen Abtrag die ersten Mauerzüge gefunden aus dem 19. Jahrhundert. Und da haben wir das jetzt einfach in 4 Teile aufgeteilt. Und diese 4 Teile nennen wir 4 Schnitte. Und da gehen wir jetzt halt punktuell runter, dann in meistens 20 cm Schritten. Wenn es viele Auffühlschichten hat, das hatten wir jetzt in einem Fall, dass da eine 1,20 Meter hohe Auffühlschicht war, die sehr durcheinander durchwühlt war. Da hat im 19. Jahrhundert wurde mal größer umgebaut. Und da gab es dann halt Funde, die für uns ja zum Datieren wichtig sind, aus vom 15. bis ins 20. Jahrhundert hinein, also auch vom Zweiten Weltkrieg noch Reste. Und da sind wir dann größer runtergegangen, weil da keine Differenzierung war. Aber sonst gehen wir Schicht für Schicht runter, also Schicht, diese 20 Zentimeter Schritte, legen frei, machen alles sauber, sehen dann, was wir sehen wollen, also sprich meistens Schichten oder andere Befunde, wie jetzt hier Wasserleitungen, dokumentieren sie, das heißt, wir fotografieren es, wir messen es ein mit dem Tachymeter, wir zeichnen nicht mehr von Hand, wir messen es also ein, damit gleich mit Gauss-Krüger-Koordinaten alles 3D da ist. Wir beschreiben die ganzen einzelnen Befunde, wie wir sie nennen, und dann gehen wir weiter runter.
Also in wirklichen Schichten und Schritten sozusagen.
Genau. Eben nicht in Schichten, das ist der Unterschied, es gibt Schichtgrabungen und Flächengrabungen.
Okay,
also
was ist denn?
Man kann nach einer Schicht graben, das heißt, wenn ich hier hier ist eine braune Schicht, da ist eine hellere Schicht, dann kann ich sagen, ich möchte jetzt diese braune Schicht ausgraben und dann gräbt man der nach, das kann dann so wellenförmige Obenflächen absacken.
Das
hier ist es meistens schräg, es ist eine Insel, das heißt, es fällt alles zum Katharinenfleet hin oder zu dem.
Also es geht wirklich einfach.
Man kann einfach die Schicht freilegen, aber wir machen einfach möglichst flache Flächen, also dass wir überall
auf gleicher Höhe sind. Das heißt, es kann auch sein, dass das dann trotzdem unterschiedliche
Schichten dann ausgraben, alles schräg angeschnitten sozusagen.
Ja, da gibt es diese Unterteilung im Graben in natürlichen Schichten. Das ist, als wenn du ein Eis essen würdest und du sagst, jetzt esse ich erstmal oben die Schokolade weg.
Ja, genau.
Und da unterliegt dann die Vanille. Ja. Das Vanilleeis, das wäre Graben in natürlichen Schichten. Wir graben in künstlichen Horizonten. Das wäre, als wenn du bei deinem Eis sagen würdest, jetzt esse ich 5 cm runter, egal welche Eissorte da ist, dann isst du letztendlich in künstlichen Schichten. Und wir graben hier in künstlichen Schichten. Das hat den Vorteil, dass es viel schneller geht.
Ja.
Man muss nicht ganz so erfahren sein beim Ausgraben wie in natürlichen Schichten. So, aber das, meistens geht es um die Zeit. Wir haben ein halbes Jahr hier Zeit zum Ausgraben, deswegen müssen wir unseren methodischen, wissenschaftlichen, ja, Arbeitsherangehensweise dem Zeitfenster anpassen.
Ja. Hier auf der Ausgrabung, wie viele Leute arbeiten hier eigentlich?
Also wir haben insgesamt immer 11 Leute. Wir sind 6...
Das dauerhafte...
Genau, also wir sind 7 von uns, die die Erdarbeit machen sozusagen. Also das heißt, sowohl mit der Schaufel als auch die feinere Arbeit mit kleineren Werkzeugen, mit Kellen, Maurerkellen arbeiten wir gerne. Und dann sind wir 2 Studenten, die sich abwechseln, einfach von der Uni aus dann auch noch ein bisschen hier Mitarbeiter. Und
die studieren Archäologie
zusammen. Genau. Es muss nicht sein, aber es sind manchmal auch so aus dem Bereich, was ist es, Kulturmanagement, ja. Also es gibt auch aus anderen Bereichen. Oder wir hatten dann, genau, also das sind aus den Bereichen, kann man bei uns auch arbeiten, studentische Hilfskraft. Und dann haben wir auch viele Praktikanten, die zählen jetzt nicht zum festen Stamm, jetzt bleiben wir beim festen Stamm. Wir sind dann zusätzlich dann noch 3 Leute, der Kai, der Martin und ich, die wir dann, also der Kai mit der Grabungsleitung, ich mit der technischen Leitung und der Martin arbeitet dann auch noch mit an den Plänen mit und an der Dokumentation und das alles zu digitalisieren. Also wir 3 arbeiten so viel im Büro quasi.
Ja.
Und ja, das gibt dann die 11 Leute zusammen, oder so. 12 sogar.
12 sind es, genau.
Ja. Praktikanten haben wir eben auch gerne, hat man schon viele gehabt. Das sind eben einerseits richtig noch Schüler, muss man ja heutzutage, also in vielen Schulen wird es auch verlangt, dass man während der Schulzeit so 2-3 Wochen mal guckt, Arbeitsbereiche, also da haben wir Leute, die interessiert sind, Leute nach dem ersten Abschluss, also nach dem Abitur, um zu gucken, ob das vielleicht etwas für sie wäre. Oder auch Leute, die irgendeinen Beruf haben, ob schon immer an der Archäologie interessiert waren, so hobbymäßig. Also solche Leute können auch, hatten wir schon jetzt einige.
Also es ist deutlich zugänglicher im Prinzip, als man jetzt vielleicht denken würde.
Ja, also Praktikum,
vom Praktikum
kriegt er nichts für. Also ich meine, das ist ja quasi bei uns eine zusätzliche Arbeitskraft, wo auch ein bisschen Zeit unsererseits natürlich braucht, um sie ein bisschen einzuweisen. Oder
für Sachen und das ist dann hauptsächlich körperliche Arbeit, einfach graben, schaufeln oder?
Also jetzt für die Praktikanten speziell, also wenn gerade nichts anderes ansteht, ja, aber wir zeigen ihnen dann auch viel. Wir gucken, dass wir das ein bisschen einbringen in Schreibarbeiten oder sowas.
Ja,
das ist
viel
Fleißarbeit, die wir hier auch leisten müssen. Oder dass man mit ihnen zusammen dann die Befunde beschreibt, was wir sagten vorhin, wenn eine Fläche eben frisch angelegt ist, ein Profil, dass man das alles beschreiben muss. Da kann man sie ein bisschen mit heranziehen und gucken, wie man das macht. Oder können sie vielleicht selber das ein oder andere mit übernehmen.
Mhm. Was für ein Material verwendet ihr? Also du hast es schon erwähnt, mit irgendwie Maurerkehlen, das ist gerne. Aber ich meine...
Schaufel.
Man kann es jetzt nicht sehen hier, aber es ist verschiedenstes Equipment.
Also, das Größere ist eben, also das Größte ist der Minibagger, den wir haben. Ja. Wenn es eben mal größere Schichten oder auch große Gegenstände wie jetzt in Sandsteinen
sind. Das ist nicht immer nur der Pinsel quasi.
Genau. Auch größere Erzsachen, schwerere Sachen bewegen zu können, haben wir den Minibagger und dann geht es halt weiter mit einer normalen Schaufel und Spaten, also um abzustechen und wegzuschaufeln. Ja. Und dann gibt es eben das kleinere Werkzeug aus dem Garten. Bereich kennt man das ja, Hakenkratzer nennen wir das und Maurerkellen, mit denen arbeiten wir meistens, wo man dann so eine Fläche erzeugen kann in der Erde.
Mhm. Und tatsächlich ist es so, der Pinsel, den man ja häufig im Fernsehen sieht.
Ja, man denkt mir, ne, die schönen.
Ich habe
gerade im feuchten Hamburg.
Ich mache jetzt seit 20 Jahren Innenstadtgrabung und habe einmal oder zweimal einen Pinsel benutzt.
Wofür wird man das überhaupt verwenden?
Wenn man zum Beispiel Leichen ausgräbt, man will das Skelett schön frei pinseln und so, dann kann man das machen. Geht auch besser bei trockenen Sandböden als bei feuchten Kleiböden, die kleben und so.
Das da bringt der auch Pinsel.
Genau. Pinsel ist immer nur was für leichte, trockene Sachen.
Und Mauerwerk. Also um wirklich die Mauerfugen zu sehen und die verschiedenen Bauphasen, da braucht man auch unbedingt einen Pinsel. Und Staubsauger haben wir auch noch. Das gucken viele manchmal komisch, gerade wenn andere Baugewerke zugange sind auf der gleichen Baustelle. Ja. Wenn ich da mit dem Staubsauger ankomme und da anfange, dann zeigen die mir den Vogel, aber man sieht eindeutig alles viel klarer, wenn es richtig krümelstaubfrei ist.
Ja, ergibt auch Sinn. Sache, Aber sonst auch einfach, ne, ihr habt auch, ich habe es auch schon gesehen, ein Förderband, genau. Weil auch einfach, das sind wirklich viel Kubikmeter einfach zu graben.
Sonst müsste man das immer in die Schubkarre
und das Brett hoch. Ja.
Auch schon alles erlebt, nehme ich mal.
Ja, natürlich.
So klingt das jetzt.
Klar.
Ja.
Ist gut für die Rückenmuskulatur, Schubkarre fahren.
Glaube ich.
Also das ist eben,
wenn das man den ganzen Tag lang gemacht hat.
Der Erstling muss da einmal ran, weil ja man kippt die natürlich schnell um, weil es schwierig ist mit dem Gleichgewicht. Aber
ja,
da muss jeder durch.
Ja. Ihr habt auch hier so ein, mal fahren. Ich denke, Chatmans habt ihr gelegt, aus Steinen so eine Art Lampe quasi.
Na, das ist gerade an der Stelle, wir haben an den Hang sozusagen Steine gelegt, weil die Erosion sonst den Boden so stark abtragen würde, dass
wir immer quasi wieder Neues bekommen.
Genau, ja. Deswegen haben wir jetzt abgedeckt.
So, letztes Mal, ich da war, glaube ich, noch gar nicht hier, oder?
Doch.
Ja, habe ich übersehen, okay.
Gerade bei dem Starkregen,
ne? Ja, auch gerade nochmal, wie du nämlich letztes Mal dir erzählt hattest, da schon erwähnt, wenn ihr, braucht es nochmal länger Zeit und ihr verliert nochmal Zeit, wenn es zu viel Regenteil gibt.
Ja, so, also dieser Sommer gehört tatsächlich von meinen persönlichen Wetteraufzeichnungen zu den schlechtesten Sommern, die wir in den letzten 5 Jahren hatten. Und das bedeutet letztendlich, man ist an einer Fläche, versucht die wissenschaftlich vorzubereiten, es kommt ein Regenguss, dann fängt man von vorne an.
Es ist wirklich, also ich muss die letzten Tage einfach nochmal...
Genau, immer wieder. Jetzt zum Glück sind wir nicht bei der wissenschaftlichen Bearbeitung, sondern einfach nur beim Bodenabtrag, da geht das. Mhm. Aber nachher bei der wissenschaftlichen Bearbeitung ist der Regen das Schlimmste, was uns passieren kann.
Das ist natürlich in Hamburg...
Norddeutscher Sommer, ne?
Häufiges Problem.
Ja. Und Judith hat ja schon erzählt, wir graben eben in sogenannten Schnitten. Wir haben das hier so gemacht, dass wir das in den Parzellen der damaligen Häuser haben. Man kann auf den alten Stadtplänen, und der älteste Stadtplan ist von 1588, da sieht man schon eine Parzellierung, die so handtuchartig schmal ist. Mhm. Und die hat sich bis in das 19. Jahrhundert nicht verändert. Mhm. Sogar kann man sagen, bis in das 20. Jahrhundert nicht, bis im Zweiten Weltkrieg die ganze Insel hier fast plattgebombt wurde. Mhm. Bis dahin war diese schmale, handtuchartige Parzellierung vorhanden. Mhm. Und in der graben wir uns jetzt nach unten, denn eine weitere Fragestellung, die wir haben, abgesehen von der Datierung, wann die Cremon-Insel das erste Mal besiedelt wurde, ist, haben sich die Grundstücke verändert?
Genau.
Man geht bisher davon aus, dass das ursprünglich, als die Cremon-Insel das erste Mal besiedelt wurde, hat man sie eingedeicht, damit man in der Mitte eine trockene Fläche hat. Und dann hat man einige große Grundstücke gehabt. Und mit dem Bevölkerungswachstum in Hamburg brauchten die Leute mehr Platz und die Parzellen wurden immer kleiner. Das ist Arbeitshypothese. Da können wir sagen, okay, diese Arbeitshypothese stimmt vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Und jetzt kommen wir eben in die älteren Schichten, um zu gucken, ob das da auch so war. Ja. Das wird also noch 1-2 Monate dauern, bis wir diese Fragestellung beantworten können.
Also das Land gerade eben erst frisch besiedelt wurde und hat noch an sich viel Platz.
Genau.
Und,
Wir können jetzt schon sagen, das ist ganz spannend, dass auf den alten Abbildungen von Hamburg sieht man, dass die Häuser bis an das Katharinenfleet im Norden herangebaut wurden.
Ja.
Aus vorigen Zeiten, jetzt aus dem 15. Jahrhundert, gibt es keine Karten und unsere Befunde zeigen zurzeit, dass da in der Zeit der Hof nicht bebaut war. Dass man also vorne das Dielenhaus hatte, vielleicht einen Seitenflügel, aber der hintere Hofbereich war frei und dann direkt zur Uferkante des Katharinenfleets offen. Mhm. Da könnte man denn Schweine, Kühe, Hühner, Gartenland, irgend sowas wird es gewesen sein. Denn wir finden auch hin und wieder ein paar Fäkalschichten, so, was dafür spricht eben, dass da mal Rinder... Dass
Viehhaltung war.
Genau. Ja.
Und dass, wenn dann Parzellen wachsen, dann eher erstmal nach hinten war wahrscheinlich, oder?
Das können wir noch nicht so genau sagen.
Das ist irgendwie schwer zu sagen.
Und sie würden auch eher kleiner werden.
Ja.
Ursprünglich groß und dann immer kleiner.
Ja, ja, die bekannte Hamburger Wohnungsnot.
Genau. Bis heute.
Zieht sich durch die Geschichte. Ja.
Die Länge ist eigentlich geblieben auf Parzellen. Es ist wirklich eher die Breite, die dann... Also wir gehen davon aus, dass nur in der Breite schmale geworden sind. Meine Parzelle also kann ja vorne und hinten besiedelt gewesen sein. Also wie viele Leute da drauf wohnten. Aber die Länge ist eigentlich geblieben. Jetzt durch das Fleet und das ganze Wasser ist es ja beengt auf der Insel. Da kann man ja nicht viel schieben.
Ja, ja. Genau. Auch dass man eher... wie viele Schichten habt ihr denn jetzt, wie viele Schnitte, wie viele Schnitte habt ihr denn bisher schon gegraben? Wie seid ihr, also was ist schon passiert?
Also wir haben mal so auf ein erstes Plano, auf ein erstes Niveau, haben wir alle 4 Schnitte dokumentiert. Und jetzt haben wir uns entschieden, auch wegen bautechnischen Vorgaben, weil es schwierig ist, in der einen Ecke zu graben, wegen statischen Gründen, dass wir uns jetzt auf die 2 mittleren Schnitte konzentriert haben. Jetzt zuerst da mal unser Solltief erreichen wollen, also das heißt eben, bis wir auf den gewachsenen Boden kommen. Mhm. Und dann möglichst die anderen Schnitte dann auch noch hinterher, auch so weit abtiefen, aber jetzt vorerst einfach mal diese ersten 2 Schnitte. Was ja auch mit sich gelegen sind, sieht man dann auch vielleicht, wie es links und rechts davon aussehen könnte und wo man vielleicht gezielter dann tiefer gehen kann.
Also ihr geht im Prinzip in so einer... Art umgekehrten Pyramidenform nach
unten. Genau, ab einer gewissen Höhe, ab 1,27 Meter, sollten wir wegen des Grundwasserspiegels nur etwas kleinere Schnitte anlegen. Das heißt,
das ist auch eher so ein Hamburger Problem quasi, ne?
Ja, ich glaube, das ist aber auch auf jeder Baustelle, je nachdem, wie weit man von der Elbe entfernt ist, anders. Also mit der Statik und dem Wasser. Ja. Also hier ist es einfach so, dass wir auf 0 Meter dürfen wir nur einen Schnitt haben von 1 Meter Breite und 4 Meter Länge. Und dann müssen wir in 60 cm Stufen nach oben und in die Breite hin immer abstufen. Mhm. Also das heißt, dass
wir... Was passiert sonst? Also warum?
Was sonst passiert ist, kann halt sein, dass das Wasser durchbricht, also das sogenannte Grundbruch. Das kann dann sein, dass das...
Weil der Boden immer so feucht ist.
Genau, und dann sprudelt es raus. Also wenn das mal richtig so aufbricht, dann sprudelt das Wasser raus. Also auch gerade, wenn Hochwasser ist bei der Elbe. Deswegen werden wir auch hier immer kontrolliert, also der Pegelstand wird hier kontrolliert.
Ja, alles klar. Aber das ist ja irgendwie ein bisschen Fluch und Segen, ne? Weil natürlich, dass der Boden so feucht ist, ist ja auch viel erhalten geblieben.
Genau, ja. Die Holzerhaltung ist sehr gut, den feuchten Boden, was wir jetzt eben bei unserer letzten Grabung beim großen Burster gesehen haben, wo wir diesen Wall ausgegraben haben, der quasi aus Holzrossen besteht, dass die einfach wirklich sehr gut ist, die Holzerhaltung.
Und noch irgendwie Jahrhunderte alt sind, ja.
Und von diesen Hölzern können wir daneben auch die sogenannten Dendrochronologieproben nehmen. Also genau. Das heißt, wir schneiden eine Scheibe ab von dem Holz,
ja.
Wo man da die Jahrringe sehen kann von den Bäumen. Und da die Jahrringe je nach Jahr unterschiedlich ist, je nachdem wie feuchter, wie gut oder schlecht das Jahr war für den Baum, sind die Baumringe ja unterschiedlich breit und schmal.
Genau, ja.
Und dadurch entsteht sowas wie ein Barcode, kann man sich das vorstellen, wenn man sich da so ein Stück rausschneidet. Und da wir bis 4000 oder bis 10.000 vor Christus haben wir diese...
Bis 12.000, also mit den ersten Reichen, die herkommen.
Hat man halt diese Bäume... quasi diese Barcodes aneinander gehängt, ja. Sodass wir eine komplette Reihe haben von diesen Jahrringen von 12.000 vor bis heute. Und da kann man diesen Ausschnitt nehmen, den wir von unserem Baum haben und da gucken, wo der reinpasst. Also das heißt, man braucht da so 30 bis 50 Jahrringe, um dann sicher zu sein, dass das Muster fix ist. Und dann können wir sagen, wann der Baum angefangen hat zu wachsen und wann er gefällt wurde. Mhm. Also wenn man das Splintholz noch hat, also dann die Borke des Baumes,
ja.
Bis zum Ende.
Ja.
Und da haben wir halt ein absolut sicheres Datum, was man in der Archäologie relativ selten hat. Also ein konkretes Datum, dann wurde dieser Baum gefällt.
Auch ohne schriftliche Quellen alles.
Genau.
Ja. Und ihr wertet es ja selbst nicht aus, sondern ihr schickt es einfach erstmal nach Berlin.
Das geht in ein Labor, genau. Da gibt es einen Spezialisten dafür, für diese Dendrochronologie.
Und das macht ihr auch schon, während ihr es jetzt quasi gerade eben findet, oder sammelt ihr so
ein? Nein, wir schicken es jetzt schon ein, damit wir letztendlich jetzt schon auch Arbeitshypothesen aufstellen können. Das geht zum Deutschen Archäologischen Institut in Berlin. Mhm. Dr. Karl-Uwe Heusner macht das dort und der braucht im Allgemeinen, wir schicken ihm eine Probe hin, 2 bis 3 Wochen, dann kriegen wir die Ergebnisse und können dann auch schon alles Weitere einhängen. Mhm. Das ist für die Mittelalter- und Neuzeitarchäologie die Dendrochronologie eigentlich die wichtigste Datierungsmethode. Ich werde oft gefragt, ob wir auch C14 oder 14C Datierung nehmen, aber die ist für unseren Zeitraum hier zu ungenau.
Was ist das?
Das ist eine Datierung aufgrund des Kohlenstoffisotops, und zwar das Verhältnis von ganz normalem Kohlenstoff C12 zum radioaktiven Kohlenstoff C14. Solange wir leben und atmen, ist das Verhältnis immer 50-50 bei jedem organischen Kohlenstoffwesen, das es gibt.
Okay.
Und sobald man stirbt und nicht mehr Kohlenstoff aufnimmt, zerfällt der radioaktive C14-Stoff immer um die Hälfte in einer Zeit.
Ja.
Und die Halbwertszeit von C14 sind, glaube ich, 4250 Jahre oder so in dem Dreh. Und dann kann man immer schön berechnen, wie viel Zeit vergangen ist. Aber da kommen häufig dann kalibrierte
Daten raus. Solange es aber lebende Stoffe.
Also genau, geht nur bei organischen Stoffen.
Ja.
Und dann kommt dabei letztendlich dann raus häufig plus minus 150 Jahre oder plus minus 200 Jahre. Und das ist für die Steinzeit total egal, ob etwas 500.000 vor oder 500.200 vor
ist. Jetzt ist ja.
Aber ob es 14. oder 16. Jahrhundert ist, ist einfach schon genau, weil es dann andere politische Verhältnisse gibt.
Ja. Habt ihr jetzt schon, während ihr gearbeitet habt, auch schon eure Arbeitshypothesen ein bisschen ändern können müssen, dadurch, dass bestimmte Daten zurückgekommen sind?
Nee, wir haben noch keine Daten zurückbekommen.
Okay.
Und bisher habe ich auch noch nicht so wirklich Arbeitshypothesen aufgestellt. Was für mich jetzt eben neu ist, ist, dass der Hof im 15. Jahrhundert unbebaut war.
Mhm.
Das ist bisher die neueste Erkenntnisse, die wir haben. Und dass Katharinenfleet zu dieser Zeit im 15. 16. Jahrhundert ungefähr 3 Meter nach Süden größer war, als wir es bisher von alten Abbildungen kannten.
Mhm. Genau, gehen wir es vielleicht nochmal, weil wir jetzt in beide Zeitrichtungen quasi schon erzählt haben, mal vielleicht von unten nach oben durch, also von Anfang bis Ende. Also,
wir können ja mal umgekehrt, von oben nach unten ist leichter.
Von oben nach unten ist leichter.
Wir haben ganz oben Mauergrundzüge gefunden, also sowohl Mauerwerk als auch die Fundamente dazu, die sich den Gebäuden des 16., 17. und 18. Jahrhunderts zuordnen lassen.
Ja.
Darunter tauchen jetzt schon Schichten auf, in welche Leitungsgräben eingegraben wurden, Wasserleitung.
Ja.
Und zwar aus Holz, aus Stein, unterschiedlichster Bauart. Die haben
aus noch vorherigen.
Aber. Ja, auch aus dem 16. und 17. Jahrhundert. die Tiefen eben in die alten Schichten ein, wie man heute einen Leitungsgraben macht, graben wir uns ja letztendlich, wenn wir ein Loch machen, immer in die Vergangenheit hinein.
Ja, genau.
Und so hat man das eben, wenn man im 18. Jahrhundert eine Leitung verlegt hat, hat man sich auch in die alten Schichten reingegraben.
Ja, okay.
Hat dabei auch schon Material gefunden, archäologische Funde, hat das nebenan hingeschmissen, vielleicht hat man sich auch schon was rausgesammelt, was Gold war oder so,
ja,
und dann den Boden wieder reingepackt.
Ah,
so, dass
ja,
wir in diesen so Leitungsverfüllung immer umgelagertes Material haben. Die kann man sehr schön sehen. Wenn man sich jetzt so ein Loch vorstellt, was man im Boden macht, nennen wir die Seitenwände immer Profile.
Mhm.
Und da kann man schön die Leitungsgräben sehen mit den Wasserleitungen.
Mhm.
Und die sind eingetieft in Schichten aus dem 15. Jahrhundert, sind aber selber eine Baumaßnahme des 17. und 16. Jahrhunderts. Liegen also in den alten Schichten drin.
Mhm.
Und das können wir an unseren Seitenwänden, an den Profilen sehr gut sehen. Da haben wir manchmal drei Wasserleitung übereinander in dem gleichen Leitungsgraben.
Da hat man einfach eine neue Leitung über die alte?
Genau. Das ist ja, der Mensch wohnt sich so nach oben.
Wohnt nach oben. Je länger man bewohnt, desto weiter gehen
ja
die Schichten nach oben.
Auf, bei Führungen erzähle ich immer gern, wenn ich Kinder dabei habe, dass das so ist, als wenn die Kinder ihr Zimmer nicht aufräumen würden.
Genau.
So, da liegen dann
ja
Legos rum und Playmobil und so und dann kommt ein neuer Teppich rauf.
Ja.
Dann lassen sie wieder alles liegen, kommt noch ein neuer Teppich rauf und so wohnt sich das Kind nach oben und so wohnte sich der Mensch letztendlich schon immer nach oben. Und hier in dem Bereich, wir sind ja so am letztendlich schon am Rande von Hamburg, wo das Gelände abfällt, hat man sich 5 Meter nach oben gewohnt in den letzten, kann man sagen, 700 Jahren.
Auf dem Baumaterial und Müll der Vorgänger.
Genau.
Ja.
Und jetzt sind wir eben mit den Schichten, weil wir von oben anfangen. Wir hatten die Häuser, wir haben die Wasserleitung und ganz unten haben wir, abgesehen von den jüngeren Wasserleitungen, eigentlich nur durchgehende Erdschichten. Die könnten vom Gartenland sein,
ja,
die könnten vom... Da sind eben diese Mistbänder mit drin, dass man sagen kann, ah, hier war auch mal Viehhaltung.
Ja.
Und jetzt gucken wir, was da drunter kommt. Wir vermuten, dass man ganz am Anfang bei der Besiedlung, also im 13. oder 12. Jahrhundert, das Gelände künstlich erhöht hat. Denn die Insel selber war nur geringfügig höher als der Wasserstand.
Mhm.
Bedeutet, im Herbst oder im Winter hat man immer Hochwasser, da kann man nicht wohnen. Und dann hat man zwar eingedeicht,
mhm,
aber trotzdem drückt das Wasser ja durch die Erde, durch die Schichten durch, auch unter den Deich durch. Und deswegen hat man innen drin
dann
das Gelände.
Einen feuchten erhöht. Boden, der einfach absinken würde.
Genau.
Ja, ja.
Und wir hoffen, dass wir unten, das kennt man aus Lübeck und in anderen Teilen von Hamburgs, solche Holzkästen findet. Man hat im Blockbau kleine Holzkästen gebaut, Erde oder Steine reingepackt und damit das Gelände erhöht. Und wenn wir aus diesen Kästen Dendroproben bekommen, wäre es natürlich super gut, weil wir dann ja genau feststellen könnten, wann die Cremon-Insel das erste Mal besiedelt.
Und das wäre dann auch wirklich ein Beispiel für die erste wirkliche Besiedlung.
Genau.
Weil sobald man da ernsthaft siedeln möchte, muss man auf jeden Fall erstmal diese, den Boden einfach
erhöhen.
Erhöhen und
genau
dicht machen. Ah ja, alles klar. Habt ihr die bisher schon gefunden?
Nee, da müssen wir jetzt noch ungefähr 1,20 Meter tiefer graben.
Das wird jetzt noch passieren in den nächsten, ja, nächsten Monaten.
Okay. Ja. Nee, weil bei einer Wasserleitung ist ja ganz lustig, dass die alle im gleichen Graben liegen, liegt ja auch daran, dass wahrscheinlich mal verstopft war, aber immer Wasserleitungen verstopfen auch einfach nach einer Weile.
Das ist nicht direkt übereinander gebaut, einfach.
Also die war verstopft. Und dann guckt man halt nach, okay, ist da was, kann ich da reparieren, kann ich da vielleicht das Zeug rausholen? Und dann sieht man ja zum Teil bei uns jetzt einmal auch, dass wir verschiedene Holzwasserleitungen haben. Eine runde, sogenannte Piepe, die jetzt aber keine Piepe ist, weil der Deckel abgesägt ist, aus einer runden Holzleitung und eine eckige Holz, also eckig ausgebildete Holzleitung. Und die, mhm, haben sie versucht, aneinander zu flicken. Also das sieht man bei uns an einer Stelle. Hat anscheinend nicht geklappt und dann haben sie halt die nächste Holzleitung einfach drüber gebaut, wenn man sie nicht mehr reparieren kann.
Also sie hatten
kann
versucht, das zu reparieren, dann
genau
ist nicht einfach drauf.
Also ist jetzt auch eine Hypothese, ist noch nicht sicher, aber es,
ja,
sieht im Moment so aus.
Wenn die ungefähr
und wenn man es halt nicht reparieren kann, dann macht man halt genau drüber die nächste Leitung, weil der Graben ist ja schon da. Man gräbt sich ja keinen neuen Graben oder so. Und deswegen,
ja,
sind all diese Wasserleitungen in einem Graben drin, mehr oder weniger.
Also, ja,
leichte Abweichungen.
Weiß ich genau, was ich ja auch noch gesehen hatte, jetzt, als ich es hier schon mal gerade beobachten konnte, ist nicht nur die Wasserleitung quasi verändern sich, sondern auch die tatsächliche Küstenlinie.
Genau, das, was Kai vorhin gemeint hatte, dass das Katharinenfleet, also was war so, also, 2 Meter weiter südlich ist, als es zuletzt war, also als es im 19. Jahrhundert war, das konnten,
ja,
wir sehen anhand so senkrechter Staken, die im Erdreich stecken. Das war halt die ehemalige Uferbefestigung. Da haben wir da auch viele so Sedimentschichten, die halt durch Wasser entstehen. Das, mhm, erkennt man ganz schön, dass, mhm, das vom Wasser angeschwemmtes, sehr feines Material ist. Und, mhm, da sehen wir einfach, dass das verlegt wurde, das Katharinenfleet. Das war nicht immer da, wo es zuletzt war, also sprich, wo heute die Straße Katharinenfleet entlang läuft.
Und wir haben verschiedene, genau, Uferlinien, die wir eben mit so einer, ja, letztendlich mit so einer klassischen, kennt man von Kanälen ganz häufig, man sieht so senkrechte Pfähle und dann sind da Holzbretter eingeklemmt. So.
Ja.
Davon haben wir 3 unterschiedliche Linien.
Genau, ja.
Von, und jetzt wissen wir natürlich nicht genau, welche von den 3 die älteste ist. Da warten wir auf die Dendrodaten, dann können wir sagen,
ob es wächst oder schrumpft.
Genau, ob es wächst,
ah,
oder,
ja,
schrumpft.
Ja, genau.
vielleicht insgesamt verlegt wurde einfach. Aber das ist unwahrscheinlich.
Wenn man nach vorne und nach hinten.
Wenn man weiter unten ist, ist es natürlich schmaler und wenn man nach oben ist, wird es breiter. Ja, wir werden sehen.
Ja, aber das würde ja dann quasi auch die Parzellen ändern, ob sie da, dabei dann wachsen.
Zumindest in der Nord-Süd-Ausdehnung.
Ja. Genau.
Ja. Die Ost-West-Ausdehnung, ja, die ist gleich. Relativ gleich.
Genau, ja. Genau, das ist jetzt eher verschiedenste Sachen, die ihr ausgrabt, einfach die Schnitte nach unten. Dabei kommen natürlich aber auch alle möglichen Funde zu Tage. Ihr habt es ja auch schon gesagt, ihr dokumentiert die, fotografiert sie und die kommen dann auch in das Lager. Was habt ihr denn bisher so gefunden, was jetzt quasi nicht vollkommen zu erwarten war? Was findet ihr am häufigsten?
Also die häufigste Fundgattung auf allen Ausgrabungen ist Keramik. Deswegen beschäftigt man sich in der Archäologie auch immer ganz, ganz viel mit Keramikstudien. Mhm. Und Keramik ändert sich letztendlich, wie alles, was der Mensch schafft, dem Zeitgeist entsprechend. Es gibt bestimmte Keramik, die ist für 17. Jahrhundert typisch, Keramik, die ist für 16. Jahrhundert typisch. Und da haben wir letztendlich all das, was man so vermuten würde, was man in Hamburg findet, haben wir auch gefunden. Mhm. Wir haben einige Objekte, die sind schon seltener und besonders. Wir haben eine Bernsteinperle gefunden, datiert so ins 15. 16. Jahrhundert, und zwar in einer Mistschicht. Mhm. Da fragt man sich, wie kommt jetzt
kommt
ein schöner
jetzt dahin,
ja, nicht, ja. Gold des Nordens, irgendjemand hat es verloren, vielleicht ist das Armband kaputt gegangen, vielleicht hat es ein... Man weiß nicht, wie das dahin kam, aber zumindest wird sich irgendjemand geärgert haben, dass er seine Bernsteinperle verloren hat.
Ja, ja.
Wir haben auch eine kleine schöne Zinnfigur gefunden, oder Bleizinnfigur von einem Hahn. Die sieht aus wie das heutige Kinderspielzeug, wenn man sich so kleine Bauernhofhähne vorstellt,
ja.
Haben wir aus Blei gefunden, oder aus Bleizinn.
Ist ja nicht gesund.
Ist nicht gesund, aber...
das.
Nein, das stimmt.
Dann schön verzierten Zinnlöffel haben wir auch gefunden. Das sind so, weil wir immer mit dem Metalldetektor auch alles untersuchen, haben wir eben auch schöne Metallfunde. Und auch bei der Keramik haben wir viel Keramik eben aus dem Rheinland, also rheinische Steinzeug ganz viel als Import, aber auch Keramik aus dem heutigen Sachsen haben wir hier als Import. So, das heißt, auch in der Keramik zeigt sich Hamburgs Handelsstadtcharakter.
Ja.
Wir haben auch portugiesische Keramik hier, auch schon im 16. Jahrhundert, auch schon im 17. Jahrhundert.
Okay. Waren jetzt aber hier, also wer hat jetzt hier genau gewohnt, könnt ihr das schon so sagen? Waren das tatsächlich Leute, die selbst auch gehandelt haben oder die es einfach kaufen konnten, weil es jetzt eben in Hamburg, die quasi halbwegs an der Quelle sitzen dafür?
Also ich, von der Sozialtopographie haben hier eher nicht so wohlhabende Leute gewohnt. Also gehobener Mittelstand. Ich würde sagen, hier hat der gehobene Mittelstand gewohnt. Nicht die ganz reichen Kaufleute, nicht die ganz armen Kaufleute, aber denen hier ging es schon besser als im Großteil der Bevölkerung der Zeit.
Mhm.
Und das zeigt letztendlich auch das Fundmaterial. Wir haben jetzt nicht wirklich Luxusgegenstände bisher gefunden.
Ja. Sondern, der Schuh, das hast du letztes Mal erzählt, das fand ich.
Ja, ein Schuh. Also wir haben jetzt so einen kleinen Fayence-Schuh gefunden.
Ja.
Der gehört auch zu den besonderen Funden. Ein Darmschuh. So aus. Fayence ist eine Keramikart, die taucht bei uns auf im 17. Jahrhundert.
So, ist denn total populär. Genau. Die sieht weiß mit blau gemalt.
Genau, das ist. Viele sagen, dass Fayence eine Imitation von Porzellan ist. Porzellan, das chinesische Porzellan, was man importiert hat, eben blau-weiß. Und unsere heimischen Töpfer konnten Porzellan nicht nachmachen. Man wusste nicht genau warum, man wusste nicht genau wie es geht. Und dann hat man sich eine Keramikart einfallen lassen, Fayence. Die Keramik an sich ist schlecht, die bricht ganz leicht. Aber sie ist aufwendig glasiert mit so einer weißen Zinnglasur und dann ist sie auch blau bemalt. Und dann erinnert die Bemalung ganz häufig eben auch an chinesische Vorbilder.
Mhm.
Es gibt aus den Niederlanden ganz große Fayence-Manufakturen, Delfter Fayence ist so ein Begriff. Und da sieht man dann Bilder drauf, eine schöne Windmühle, aber die hat so ein geschwungenes chinesisches Dach.
Mhm.
Und die Frau da vorne, die als Wasserträgerin fungiert, hat auch so einen chinesischen Hut auf.
Ja,
das heißt, da hat man versucht, einfach nachzumachen.
Ja.
Aus diesem Material, aus dieser Fayence, ist eben dieser Darmschuh. Und der Darmschuh war im Barock und dann aber auch im 19. Jahrhundert ein leicht frivoles Geschenk. Wenn man also eine Frau hatte, der mal den Hof machen wollte, mit ganz klar amorösen Tendenzen, dann hat man ihr einen kleinen Schuh geschenkt.
Ja.
Und die gibt es aufwendig aus Porzellan, wunderschön verziert.
Ja.
Damit kann man eben dann trotzdem sagen, hier, guck mal, Süße, mein Schuh ist so viel wert und ich gebe es dir.
Ja.
Und dieser kleine Fayence-Schuh, den wir hier gefunden haben, ist eben auch so...
Ist eben auch, passt eher so obere Mittelschicht.
Genau. Also ich mache das schon, ich kann mir so einen kleinen Schuh leisten, den ich meiner Süßen schenke, aber er ist nicht aus Porzellan und er ist auch nicht aus was anderem essen aus Fayence.
Ja, sehr emblematisch quasi für das Viertel. Schön, ja.
Aus den späteren Jahrhunderten wissen wir halt, wer hier gesiedelt hat, weil es da ja die sogenannten Adressbücher gibt, wo wir dann auch schon ein bisschen recherchiert haben in diversen Archiven und da haben wir gesehen, dass da immer irgendwelche Kaufleute angesiedelt waren. Ich habe mir gerade überlegt, was da war. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, was jetzt genau hier auf unseren Grundstücken war.
Eine Glaserei war hier. Dann haben wir hier wahrscheinlich also eine Grube gefunden mit ganz, ganz viel Keramik, die zur Zuckersiederei genutzt wurde. Das sind sogenannte Zuckerhuttöpfe. Die sehen trichterförmig aus, haben unten ein Loch. Da kommt die heiße Zuckermasse rein. Da drin härtet der Zucker dann aus und wird kristallin. Aber unten tropft durch das kleine Loch die Melasse raus. Die kommt in einen Melassetopf. Und gleich nebenan, neben unserer Grube, wo wir mehr als 100 Zuckergefäße gefunden haben, war eine Schnapsbrennerei. Und die Schnapsbrennerei braucht die Melasse, um daraus eben Schnaps zu brennen. Und so gehen die Gewerke hier Hand in Hand ineinander über.
Also so eine ganz lokale Wirtschaft.
Ja. Und Zuckerbäckerei war von 1750 bis 1850 sehr wichtig für Hamburg. Hamburg war in der Zeit, kann man sagen, das europäische Zentrum der Zuckerraffinerie. Und deswegen
aus ist es typisch Porten, die aus dem Porten, neuen,
genau. Neue Welt, Hamburger Hafen, Zuckerherstellung.
Ja. Jetzt bestenfalls grabt ihr noch eine Weile weiter, findet auch raus, wo ob genau diese Holzkisten auffindbar sind, wo denn die ersten Siedlungsspuren sind. Wenn ihr fertig mit der Grabung seid, wenn das erstmal alles weit abgeschlossen ist, was passiert dann?
Also ich schreibe meinen wissenschaftlichen Abschlussbericht. Alle Funde werden katalogisiert, fotografiert, abgelegt und dann liegt das erstmal im Archiv. Es ist dann bereit für weitere Forschungsarbeiten. Es ist auch bereit, um dann gegebenenfalls, wenn man eine Ausstellung machen möchte, wie auch immer die Cremon-Insel oder so, dass man da Material hat, um es auszustellen. Aber es wird erstmal, es ist keine weitere Publikation geplant oder so. Das heißt, wir machen hier die Sachen erstmal fürs Archiv mit einem Vorbericht und dann muss man warten, wie es weitergeht.
Also kannst du auch jetzt noch nicht sagen, ob es irgendwie eine eigene Ausstellung bekommt, ob es in die Ausstellung mit einfließen wird.
Das ist ja, wir haben ja nördlich von uns, wurde ja schon eine Ausgrabung gemacht und das wird sich lohnen, denn diese beiden Ausgrabungen, wenn man zum Beispiel eine Ausstellung macht, die Besiedlung der Cremon-Insel, wird sich das lohnen, die beiden zusammenzufügen. Und solche Projekte dauern Jahre im Endeffekt. Auswertung von Grabung dauern einfach sehr, sehr lange.
Es kann sein, eben, dass ein Student von der Uni kommt und das zu seinem Magister- oder Doktorthema dann macht. Also das kommt öfters vor, dass sie dann anfragen im Archiv, ob wir die und die Ausgrabungsdokumentation haben dürfen und dann machen die daraus ihre Abschlussarbeit.
Okay, also das,
das kommt doch.
So im Prinzip die wissenschaftliche
ein. Genau, also es ist öffentlich zugänglich, unsere Dokumentation kann man einsehen.
Genau.
Und eben die Auswertung dann daraus.
Und inwiefern das jetzt halt nochmal ausgestellt wird, das ist dann halt eine andere Frage.
Das ist eine andere Frage.
Ob es das dann ergibt, es gab ja auch in der Schlossstraße in Harburg dieses archäologische Fenster, wo eine riesige Ausgrabung war, wo das mal quasi öffentlich ausgestellt wird. Wird es sowas ja auch geben können?
Wir planen letztendlich, dass mal mehr und mehr eben dieses archäologische Schaufenster weitergeführt wird. Das war ja das archäologische Schaufenster in Harburg, war ein Pilotprojekt, um zu gucken, wie funktioniert das mit der Technik, wie geht das alles. Da wurden eben die Grabungserkenntnisse von der Grabung 2012 bis 2014 verarbeitet. Jetzt mit den Erfahrungen, wie das technisch geht, wird am Speersort, wo die Hammerburg stand, eben werden verschiedene archäologische Schaufenster eingerichtet. Und wir würden gern so mehr und mehr Spots in Hamburg haben, wo die Archäologie vertreten ist, um der Bevölkerung so ein Bewusstsein zu geben, was letztendlich unter ihren Füßen ruht.
Ja, also schon direkt an dem gleichen Ort, an dem es eben auch gefunden wurde. Ja, ja, das wäre großartig. Also ist das archäologische Schaufenster in Hamburg, das hatte ich jetzt auch mitbekommen und das finde ich da schon unglaublich spannend, wenn man direkt davor steht und das quasi noch dann sieht. Wird es noch weitere Ausgrabungen hier in der Gegend geben?
Ja, also es gibt jetzt, also Bauboom in Hamburg bedeutet auch immer
Ausgrabungsboom
und das ist immer gut für uns. Wir sind ja nur projektangestellt. Ja. Das heißt, wir werden für jedes Projekt wieder neu angestellt. Ich bin ein großer Freund von Bebauung. Das sichert meinen Arbeitsplatz.
Absolut.
Ja. Und so stehen 3-4 Grabungen nächstes Jahr an, die in der Hamburger Innenstadt notwendig sein werden. Einige bauen Hotels, andere bauen dann neue Versicherungsgebäude und überall werden wir zugegen sein. Ein größeres Projekt, was wir gerne machen wollten, ist östlich der heutigen neogotischen Nikolaikirche. Da haben wir das große Glück, die Bebauung, die erste Bebauung Hamburg sozusagen, auf der neuen Burg zu finden. Die neue Burg ist ein Ringwall, ungefähr 5 Meter hoch, 120 Meter Durchmesser. Und als Hamburg 1188 gegründet wurde, hat man das Innere der Burg einfach mit Erde zugeschüttet und hatte dadurch einen großen Wohnhügel. Mhm. Im Osten begrenzt durch die Alster, man hatte also auch gleich einen Hafen, mit dem man zur Elbe gelangen konnte. Und darauf wurde 1188 letztendlich Hamburg gegründet. Und da, bisher bei all unseren Grabungen der neuen Burg, war durch die Unterkellerung im 19. Jahrhundert oder Tiefgaragen in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts alles schon kaputt, keine Häuser mehr zu sehen, sondern nur noch der Wallkörper an sich. Und diese große Grabung östlich der Nikolaikirche hat das Potenzial, und wir haben es auch schon gefunden, dass man die ersten Häuser hat. Mhm. Und dass man dann eben gucken kann, ob diese Arbeitshypothese auch wieder stimmt.
Mit dem Gründungszeitpunkt und der Methode, genau, die da vorgegangen wurde. Ja, alles klar. Genau. Eine Ausstellung wird es nicht geben. Gibt es aber sonst quasi, abgesehen von Praktika, Sachen, wie ihr das hier öffentlich,
ja, also macht, sozusagen? Zum einen arbeiten wir hier ja für eine Reederei,
ja,
Fairplay Tovage, und für die Mitarbeiter zum Beispiel, die kommen hier häufiger
her. Die das jetzt quasi hier bauen wollten und, genau, deswegen dann sagen, okay.
Das auch finanzieren, so, ja, die kommen häufiger hierher, für die mache ich dann auch Führungen. Auch für die Nachbarschaft habe ich schon Führungen gemacht und ich plane jetzt gut. Also das können ja alle Leute sehen, aus dem Bürogebäude nebenan, aus den Eigentumswohnungen und so. Ja. Alle gucken hier immer her, kommen regelmäßig spannend, vorbei, ja, um zu gucken, mal zu fragen. Und man kann die Grabung oben auch besuchen, in die Grabungsfläche unten selber rein darf man nicht. Eben, das ist eine Baustelle, die gefährlich ist.
Ja.
Aber wir haben oben Geländer und da kann man einfach hingehen und reingucken.
Mhm.
Und mal haben wir Zeit, dann erzählen wir den Leuten ein bisschen was. Wenn wir keine Zeit haben, müssen sie sich eben, ja, selber beschäftigen. Aber dazu sind hier auch einige Bilder aufgehängt, dass sie sich eben einlesen können und einsehen können, was hier eigentlich passiert.
Und da kommen auch Leute, die quasi einfach mal schauen.
Ja.
Weil hier war ja vorher ein Parkplatz, glaube ich.
Genau, genau, hier war ein Parkplatz. Zum Glück.
Zum Glück, ja, sonst kein Tiefgarage. Genau. Ja.
Nee, da kommen viele auf. Ist ja gerade hier so, wir blicken ja letztendlich auf das Miniaturwunderland im Süden und auf
Hamburg Dungeon. Es ist wahnsinnig schöne Stille zum Ausgraben. Das,
genau,
man hat wirklich die schönsten Stellen von Hamburg direkt hier vor der Nase.
Und dementsprechend sind viele Touristen hier.
Ja.
Die gucken auch, ob das ein Japaner sind, Chinesen, Schweizer, Münchner. Kommen alle mal her, gucken hier auf die Grabung und finden das im Allgemeinen sehr spannend.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ihr habt auch noch einen Tag der offenen Tür, hattet ihr,
glaube ich. Genau, ich will mit dem, mit Fairplay Tovage zusammen Tag der offenen Türplan nach den großen Sommerferien, damit die Nachbarschaft so ein bisschen involviert ist und mal sieht, was passiert hier eigentlich.
Ja, würde ich auf jeden Fall kommen, wenn ich hier Nachbar wäre. Ich finde das, also wenn man jetzt in meinem Viertel ausgraben würde, da wäre ich auf jeden Fall auch da. Wurde aber erst 1929 gegründet, von daher findet das wahrscheinlich ja nicht statt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Judith und bei Kai.
Ja, gerne.
Und bei allen, nur die das hören, und nächste Woche sind wir wieder im Archäologischen Museum. Oder nächste Woche, nächstes Mal auf jeden Fall. Je nachdem, wann das hochgeladen wird, sind wir wieder im Archäologischen Museum mit Herrn Weiß und Herrn Jensen. Und es geht um Archäologie in Harburg. Dankeschön.